Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Zeitungsabos, die man zu kündigen vergisst, oder Handyverträge, die sich immer weiter verlängern, oder Mitgliedschaften im Fitnessstudio, die man unversehens für ein halbes Leben lang abschließt. Kurz, alle diese Vertrags- und Abo-Fallen, die ein Dichterfürst zwar nicht kennen konnte, aber wie sie funktionieren, das war bereits dem Geheimrat Goethe klar.
Missverständnisse und Trägheit machen vielleicht mehr Irrungen in der Welt als List und Bosheit.
Ein neues Gesetz soll nun schützen vor Missverständnissen und Trägheit, auf dass es weniger Irrungen gebe in der Welt, 232 Jahre genau nach diesem Goethe-Wort. Gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung aber die Kontroverse in der Koalition um den Soli, den Solidaritätszuschlag, für den es einen Abschmelzungsvorschlag des sozialdemokratischen Bundesfinanzministers gibt und einen Abschaffungsvorschlag des christdemokratischen Bundeswirtschaftsministers. Die beiden Vorschläge, nicht Minister, treffen aufeinander im Koalitionsausschuss am Sonntag. Volker Fintermer erklärt, was Scholz von Altmaier in Sachen Soli trennt.
Finanzminister Olaf Scholz geht zwar mit seinem Gesetzentwurf über die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag hinaus und plant, weitere Steuerzahler zumindest in Teilen zu entlasten, aber der Sozialdemokrat will in jedem Fall auch in Zukunft noch die höheren Einkommen für die Finanzierung der Folgekosten der Einheit heranziehen.
Nur ganz wenige werden in Zukunft den Soli noch zahlen. Das sind Männer und Frauen mit sehr, sehr hohen Einkommen. Und ich glaube, dass es gerecht ist, dass wir die unverändert bestehenden Aufgaben zur Finanzierung der deutschen Einheit dann von denjenigen tragen lassen, die das allergrößte Einkommen haben.
Bis zu einer Grenze von knapp 74.000 Euro brutto im Jahr für Ledige oder 152.000 Euro für Paare soll die Abgabe ab 2021 ganz entfallen. Darüber hinaus soll es eine sogenannte Milderungszone für weitere 6,5% der Steuerzahler geben, wo die Abgabe zumindest in Teilen entfällt. Allein die verbleibenden 3,5% der Spitzenverdiener sollen den Plänen zufolge den Solidaritätszuschlag weiter in voller Höhe zahlen. Die Union hatte aber schon länger darauf bestanden, über den Koalitionsvertrag hinauszugehen und den Soli ganz abzuschaffen, zumal man das in der Vergangenheit immer wieder versprochen habe. Dazu kommen die verfassungsrechtlichen Bedenken und das Gleichbehandlungsgebot im Steuerrecht. Auf der anderen Seite ist auch der Union klar, dass sich die weiteren 10 Milliarden Euro, die eine komplette Abschaffung des Solis zusätzlich kosten würden, nicht so einfach aus dem Hut zaubern lassen. Deshalb jetzt die Idee des Stufenplans, den Wirtschaftsminister Peter Altmaier heute Morgen im ZDF verteidigte.
Es muss den Menschen deutlich werden, da bleiben wir nicht stehen. Es kommt nicht zu einer heimlichen Steuererhöhung. Das würde die Glaubwürdigkeit der Politik beschädigen.
Nach der im Koalitionsvertrag vereinbarten Entlastung für 90% der Steuerzahler ab dem Jahr 2021 soll es 3 Jahre später eine Entlastung für weitere 7% der Steuerzahler geben und bis zum Jahr 2026 soll der Soli dann ganz abgeschafft sein. Das soll technisch über Freibeträge bei der Einkommensteuer geschehen, die dann stufenweise angehoben werden. So von knapp 17.000 Euro im Jahr 2021 auf 50.000 Euro im Jahr 2024. Zugleich sollen auch die Kapitalgesellschaften vollständig entlastet werden. Zur Gegenfinanzierung will Altmaier unter anderem das Streichen von Subventionen und den Verkauf von Bundesbeteiligungen prüfen. Da schieße die Union unnötig über das Ziel hinaus, betonte am Morgen im Deutschlandfunk der SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs.
Wenn ich mir die Wünsche der Union angucke im Bereich zum Beispiel Verteidigung, wo sie viele Milliarden jedes Jahr mehr ausgeben wollen, dann fragt man sich, wie sie das hinbekommen wollen, ohne neue Schulden zu machen, ohne Steuern zu machen und gleichzeitig 10 Milliarden mehr nicht einnehmen zu wollen.
Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte heute, die vollständige Abschaffung des Solis sei eine Aufgabe für die nächste Legislaturperiode. Und der Gesetzentwurf des Finanzministers sehe da schon einen guten und großen ersten Schritt zu diesem Ziel vor.
Volker Fintermer war das und Themenwechsel. Die beiden Enkel des Verlagsgründers Axel Springer, das wurde heute bekannt, verkaufen einen Teil ihres ererbten Aktienpakets an den US-Investor KKR, der ja im großen Umfang plant, beim Traditionsverlag einzusteigen. Das Aktienpaket soll den beiden Enkeln, Schätzungen zufolge, etwa 250 Millionen Euro einbringen. Solch ein Vermögenszuwachs, der ja letzten Endes auf ein Erbe zurückgeht, der wird nicht erfasst von den Statistiken, die es gibt über Vermögen, die via Erbe oder auch Schenkung den Besitzer wechseln. Auch die Daten, die das Statistische Bundesamt herausgibt, die haben Lücken. Was sich bei den Statistikern niederschlägt, ist das Steueraufkommen aus Schenkungen und Erbschaften. Mischa Erhardt dazu.
Der Staat kann sich freuen. Denn im vergangenen Jahr sind die Einnahmen aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer um gut 6% auf 6,7 Milliarden Euro gestiegen. Damit haben diese Steuern auf hinterlassenes oder verschenktes Vermögen fast wieder den Höchststand aus dem Jahr 2016 erreicht. Unter anderem die gestiegenen Immobilienpreise dürften dabei eine Rolle gespielt haben.
Das kennen wir, wenn wir ein Haus kaufen, genau wie bei der Übertragung oder Vererben oder Verschenken eines Grundstücks. Es wird der Grundstückswert zugrunde gelegt und wenn dieser höher ist, so steigt eben auch die Steuer.
Sagt die Steuerrechtsexpertin beim Bund der Steuerzahler Isabel Glocke. Auffallend ist, dass das steuerlich berücksichtigte Vermögen insgesamt zurückgegangen ist. Die Statistiker aus Wiesbaden führen das darauf zurück, dass Steuererleichterungen oder Verschonungen bei der Übertragung von Betriebsvermögen 2016 beschränkt worden sind. Da nämlich trat eine Erbschaftssteuerreform in Kraft. Grundsätzlich gibt es für jeden, der Vermögen erbt oder geschenkt bekommt, Freibeträge, bis zu deren Höhe nicht besteuert wird. Konstanze Trilsch, Vizepräsidentin des Deutschen Forums für Erbrecht.
Wie hoch die Freibeträge sind, das hängt jetzt davon ab, wie eng man mit dem Erblasser verwandt ist oder ob es dort eine Ehe gab. So, und erst wenn das darüber hinausgeht, je nach Steuerklasse und je nach Höhe der Überschreitung des Freibetrags, wird dann eine Steuer fällig.
Bei Kindern beispielsweise, die Vermögen von ihren Eltern erben, liegt dieser Freibetrag bei 400.000 Euro. Die Schwankungen jedenfalls, die von Jahr zu Jahr bei der Höhe der Einnahmen aus Schenkungs- und Erbschaftssteuer auftreten, haben verschiedene Ursachen.
Das kann zum einen daran liegen, dass die Grundstückswerte zum Beispiel steigen, aber natürlich auch, dass die Masse des verschenkten Vermögens oder des geerbten Vermögens steigt. Das hängt so ein bisschen von Konjunktur ab, natürlich auch die Babyboomer, die jetzt irgendwann in Rente gehen und dann vielleicht auch versterben, beziehungsweise auch von rechtlichen Aspekten. Also etwa, wenn eine Reform ansteht, wir haben das kürzlich gesehen, wo die Unternehmen stärker steuerlich belastet werden, auch das kann zu bestimmten steuerlichen Effekten führen, zum Beispiel, weil die Unternehmen dann eben noch bevor das neue Gesetz in Kraft tritt, das Unternehmen auf Kinder oder Nachfolger übertragen.
Sagt Isabel Glocke. Jährlich, so schätzen Experten, werden in Deutschland 250 bis 300 Milliarden Euro an Vermögen verschenkt oder vererbt. Die meisten dieser Vermögensübergänge allerdings tauchen nicht in der Statistik auf, weil sie unter den steuerlichen Freibeträgen liegen. Schenkungen zu Lebzeiten übrigens können sich aus Sicht der Erben durchaus lohnen. Denn alle 10 Jahre erneuert sich der steuerliche Freibetrag. Betroffen von den Erbschafts- oder Schenkungssteuern schließlich ist nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Bevölkerung. Denn die reichsten 10% der Haushalte verfügen über knapp 2/3 des gesamten Volksvermögens. Nach Berechnungen des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung in Berlin verfügen die reichsten 0,1% über 17% des Vermögens in Deutschland. Damit haben diese 41.000 Haushalte durchschnittlich rund 40 Millionen Euro auf der hohen Kante, die sie verschenken oder vererben könnten. Die Experten des DIW fordern deswegen, überzogene Privilegien für Wohlhabende bei der Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen zu reduzieren.
Der Bericht von Mischa Erhardt. Zeitungsabos oder auch Handyverträge, die sich ohne Widerspruch immer weiter verlängern, die können völlig legal sein, spielen aber so geschickt mit den menschlichen Faktoren Trägheit und Unaufmerksamkeit, dass viele Verbraucher eben doch hängen bleiben in Abo-Fallen und in Vertragsfallstricken. Dem schusseligen Verbraucher soll nun geholfen werden durch ein schützendes Gesetz, das jetzt bald Kabinettsreife bekommen soll. Johannes Kuhn berichtet.
Seit Ende Juni ist die SPD-Politikerin Christine Lambrecht Bundesministerin. Mit ihrem ersten großen Gesetzentwurf erinnert sie daran, dass sie nicht nur für die Justiz zuständig ist.
Unfaire Vertragslaufzeiten, Verträge, die einem am Telefon aufgeschwatzt werden, aber wesentliche Bedeutung haben, ein ganz großes Ärgernis für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und mir als Ministerin für Verbraucherschutz ist es ein großes Anliegen, damit aufzuräumen.
Das sogenannte Gesetz für faire Verbraucherverträge senkt die Höchstlaufzeit beim Abschluss von Abos und Mitgliedschaften. 24-monatige Verträge, wie sie zum Beispiel bei Mobilfunkanschlüssen, Zeitungsabos oder auch einigen Fitnessstudios üblich sind, soll es nicht mehr geben. Stattdessen werden Einstiegsverträge künftig bei 12 Monaten gedeckelt. Auch die automatische Laufzeitverlängerung, bei der Anbieter Kunden in der Regel 12 weitere Monate binden, wird gestutzt. Künftig sind nur noch 3 Monate erlaubt. Und ein Kunde, der kündigen will, muss dies nur noch einen Monat vor Vertragsablauf tun. Der Koalitionspartner von der Union signalisiert prinzipiell Zustimmung, möchte aber über Details reden. Längere Verträge müsse man nicht grundsätzlich verbieten, schließlich seien die oft mit Preisvorteilen verbunden, heißt es. Für die oppositionelle FDP schießt der Vorstoß über das Ziel hinaus. Kunden müssten vor allem klarer über Kündigungsdaten und Verlängerungsbedingungen informiert werden. Die Festnetz- und Mobilfunkanbieter warnen vor höheren Preisen, weil die Verwaltungskosten auf die kürzere Laufzeit umgelegt würden. Ottmar Lell vom Verbraucherzentrale Bundesverband dagegen begrüßt die Pläne.
24 Monate ist eine lange Zeit. Da gibt es möglicherweise viele andere attraktive Angebote, die einem dann natürlich verschlossen sind. Und deswegen finden wir es gut und richtig, dass die Vertragslaufzeiten hier jetzt begrenzt werden sollen.
Mit Telefonverträgen beschäftigt sich der zweite Teil des Gesetzentwurfs, Bürger telefonisch zum Wechsel eines Strom- oder Gasversorgers zu überreden und dann den Vertrag gleich mündlich abzuschließen, soll künftig verboten sein. Hier klagen Kunden immer wieder über dubiose Überrumpelungstaktiken. Künftig müssen Firmen den Vertrag noch einmal zur Unterschrift übersenden. Für Verbraucherschutzvertreter Lell geht der Entwurf hier nicht weit genug.
Ein Pferdefuß, nämlich das gilt eben gerade nur für Energieverträge. Und es gibt viele andere Branchen, wo es genauso Probleme mit unseriösen Vertriebsstrategien gibt. Auch im Bereich der Versicherung gibt es so manches, was nicht in Ordnung ist. Deswegen finden wir es wichtig, dass dieser Bereich bei dieser Bestätigungslösung einbezogen wird.
Der Gesetzentwurf geht kommende Woche in die Abstimmung innerhalb der Ministerien. Verbraucherschutzministerin Lambrecht will eine zügige Verabschiedung erreichen. Die Unionsfraktion verweist darauf, dass der Bundestag im September noch Experten zum Thema Telefonwerbung hört. Die dort gewonnenen Erkenntnisse könnten dann ins Gesetz einfließen.
Johannes Kuhn war das. Der Lieferdienst Deliveroo stellt heute sein Geschäft in Deutschland ein. Sandra Pfister mit den Wirtschaftsmeldungen.
Ja, mit dem Rückzug des britischen Lieferdienstes wird die Konkurrenz für Takeaway.com in Deutschland immer geringer. Die mit der Marke Lieferando bekannt gewordenen Niederländer hatten zuletzt das Deutschlandgeschäft des Rivalen Deliveroo Hero geschluckt, zu dem Lieferheld Pizza.de und Foodora gehören. Die steigenden Mieten führen dazu, dass Händler und Handwerker in den Großstädten unter Druck geraten. Für kleinere Geschäfte sei die Entwicklung kaum noch erträglich, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes HDE. Händler müssten raus aus Fußgängerzonen und litten dann darunter, dass Laufkundschaft fehle, erklärte er. Auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks beklagt, dass Bäcker, Fleischer, Schuster oder Änderungsschneider aus den Städten verschwenden, weil sie sich die Mieten der Geschäftsräume nicht mehr leisten könnten. Im Rechtsstreit mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO erhöht die Lufthansa den Druck. Der Konzern wolle gerichtlich klären lassen, ob UFO die Voraussetzungen einer Gewerkschaft erfülle und habe dazu einen Antrag beim Hessischen Landesarbeitsgericht gestellt, teilte die Fluggesellschaft mit. Die Gewerkschaft habe keinen vertretungsberechtigten Vorstand und sei damit nicht in der Lage, ihre Rolle als Tarifpartner auszufüllen. Und solange das und weitere Rechtsstreitigkeiten nicht geklärt sind, kann es keine Tarifverhandlungen bei der Lufthansa und deren Töchtern geben. Und das Gute, solange gibt es auch keine Streiks. Die deutschen Chipshersteller rechnen für das zweite Jahr in Folge mit einer schlechten Kartoffelernte wegen des heißen Sommers. Das würde bedeuten, natürlich, die Chips werden teurer. Nach dem Dürrejahr 2018 hätten sich die Felder nicht ausreichend erholen können. Deshalb seien die Böden jetzt in vielen Regionen Deutschlands noch trockener, sagte der Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie.
Sandra Pfister war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Vor 3 Tagen hat der Reisekonzern TUI einen richtiggehend eingebrochenen Gewinn präsentiert. Und Konzernchef Fritz Jussen war sehr daran gelegen zu betonen, dass das Minus aufs Konto der stillgelegten Boeing-Flieger ging und es nicht etwa einen, so wörtlich, Greta-Effekt gegeben habe. Greta-Effekt nach der jugendlichen Klimaaktivistin Greta Thunberg. Dass das so betont wird, wirft ein Licht darauf, dass es der Reise- und Flugbranche wohl doch etwas unheimlich wird, angesichts dieses Phänomens mit dem Namen Flugscham. Flugscham, der Begriff für dieses sich ausbreitende Unwohlsein dem Fliegen gegenüber wegen der klimaschädlichen Folgen. Heute hat sich auch ein Branchenverband mit Argumenten gegen Flugscham geäußert. Dieter Nürnberger hat sich dies und auch die Gegenargumente angehört.
Anfang August stellte der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft BDL eine neue Nachhaltigkeitsagenda vor und vor allem das Versprechen, dass man erreichen wolle, die luftverkehrsbedingten CO2-Emissionen langfristig auf Null zu senken, ließ aufhorchen. Heute konkretisierte der BDL. Beispielsweise könnten allein durch eine Flottenmodernisierung die Schadstoffemissionen reduziert werden. So sei der Kerosinverbrauch seit 1990 bereits um mehr als 40% gesenkt worden, so BDL-Nachhaltigkeitsexpertin Uta Maria Pfeiffer.
Damit das in Zukunft auch so weiter bleibt, ist es so, dass unsere Fluggesellschaften zurzeit 210 neue emissionsärmere Flugzeuge in Bestellung haben und diese haben einen Wert von 42 Milliarden Euro.
Somit habe sich der Kerosinverbrauch vom Verkehrswachstum längst abgekoppelt, so der BDL. Das klingt gut, bestätigt Martin Kames, Energie- und Klimaschutzexperte beim Öko-Institut. Allerdings sei in diesem Bereich auch mehr möglich.
Das Problem ist, dass das, was im Moment dort propagiert wird, die Standards, aus unserer Sicht nur sogenanntes Business as usual ist, also das, was ohnehin durch den ökonomischen Prozess an Effizienzverbesserungen realisiert wird, darstellt. Und da könnte man sicherlich deutlich ambitionierter rangehen.
Doch immerhin sorgen solche Effizienzsteigerungen für eine verbesserte Klimabilanz der Luftverkehrsbranche, die einen Anteil von knapp 3% an den weltweiten CO2-Emissionen innehat. Handlungsbedarf sehen Umweltschützer trotz dieses vermeintlich geringen Wertes. Denn zum einen gibt es im Luftverkehr jährliche Steigerungsraten von 4-5% und die klimaschädliche Wirkung von Stickoxiden und Wasserdampf sei bislang noch nicht einmal abschließend quantifiziert worden. Der BDL sprach sich heute dafür aus, Klimaschutzmaßnahmen im Flugbereich allein international zu realisieren. Der Dachverband hält inzwischen den Emissionshandel für ein marktbasiertes und auch funktionierendes Instrument. Nationale Alleingänge seien hingegen falsch, so Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow.
Gut sind und wirksam sind Instrumente, die international abgestimmt sind, aufgrund der Internationalität des Luftverkehrs.
Hauptgeschäftsführer von Randow verweist auch auf das künftige CO2-Kompensationssystem CORSIA. Hier müssen die Fluggesellschaften ab 2020 eine Abgabe zahlen, die mit einer Finanzierung von zertifizierten Klimaschutzprojekten verbunden ist. Ein erster Schritt, sagt Martin Kames vom Öko-Institut.
Aber es geht dort um CO2-neutrales Wachstum. Das heißt, es sollen nicht die Emissionen reduziert werden auf Null, sondern ab 2020 keine zusätzlichen Emissionen mehr aus diesem Sektor kommen. Und das ist natürlich nicht kompatibel mit der Vereinbarung von Paris.
Vieles von dem, was in der Nachhaltigkeitsagenda des BDL angedacht werde, gehe in die richtige Richtung, so das Öko-Institut. Weshalb viele Umweltexperten auch weiterhin nationale Regulierungen zur Verringerung des Flugverkehrs nicht ausschließen wollen.
Dieter Nürnberger war das. Und im Kontext Klimawandel bleiben wir im letzten Teil unserer Serie über den Klimawandel und Städte und Kommunen, die ja sowohl am Klimawandel leiden, ihn aber auch vorantreiben. Zum Abschluss die Gemeinde Sprendlingen-Gensingen in Rheinhessen. Die versucht, eine Null-Emissionsgemeinde zu werden, die unter anderem ohne fossile Verbrennung auskommt. Dieses Klimaschutzziel soll bereits 2030 erreicht werden. Ludger Fittgau hat Sprendlingen-Gensingen besucht.
Guerilleros stellt man sich eigentlich anders vor. Ein Nachfolger von Che Guevara oder Fidel Castro, das ist Andreas Pfaff nicht. Doch auf einem Garagendach im Hof der rheinhessischen Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen hat er etwas montiert, was Andreas Pfaff Guerilla-Photovoltaik nennt. Es sind kleine Solarmodule, mit denen jeder ganz einfach selbst Solarstrom erzeugen kann, etwa auf dem heimischen Balkon.
Am Anfang war das natürlich nicht alles so genehmigt und von den Energieversorgern auch nicht unbedingt so gewünscht, dass jeder einspeist und macht und tut, wie er möchte.
Doch inzwischen sind die Photovoltaikanlagen abgenommen und zumindest in dieser Hinsicht keine Guerillatechnik mehr.
Die sind jetzt alle konform, die Geräte. Da muss man natürlich auch darauf achten, dass man ein ordentliches Modul erwirbt und dann passt das.
Diese Photovoltaikanlagen gibt es zuhauf in der rund 14.500 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde. Und so wurden alle kommunalen Dächer, wenn es die Statik erlaubte, mit Solaranlagen ausgestattet. Das ist ein Baustein auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune. Bereits vor einem Jahrzehnt ist die Entscheidung gefallen, eine sogenannte Null-Emissionsgemeinde zu werden. Gemeinsam mit der Fachhochschule Bingen hat man vor 2 Jahren den sogenannten Masterplan 100% Klimaschutz entwickelt. Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen sollen die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 95% gegenüber dem Jahr 1990 gesenkt werden. Gleichzeitig soll der Energieverbrauch halbiert werden. Dazu dienen Energiesparmaßnahmen, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie generell die Förderung eines nachhaltigen Lebensstils der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Lokalpolitik lebt vor, betont Manfred Scherer, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen.
Klimaschutz ist bei uns auf allen Ebenen beheimatet, behaftet. Und es wird auch von den Ortsgemeinden, den Ortsbürgermeistern und unseren Verbandsgemeinderatsmitgliedern mitgetragen.
Doch noch ist die Gemeinde nicht 100% erneuerbar. Es wird noch viel mit Gas geheizt. Aber
man braucht eine Vision, um das manchmal auch Unmögliche zu fordern, um das Mögliche zu erreichen.
Sagt Andreas Pfaff. Er arbeitet für die Energieagentur, die die Gemeinde betreibt. Und dort spricht er auch mit Winzern, wenn sie für Bienen und andere Insekten neue Wildwiesenstreifen in den Weinbergen anlegen möchten. Und er berät Privatleute, wenn sie etwa eine Guerilla-Photovoltaikanlage auf dem Garagendach wollen. Am Anfang setzte die Gemeinde eigentlich auf Windkraft, sagt Bürgermeister Manfred Scherer. Doch dieser Plan ging wegen der Bedenken des Naturschutzes nicht auf. Nur 4 kleinere Windräder konnten installiert werden.
Wir haben also erkannt, wir können nicht allein auf Windenergie setzen, sondern wir brauchen andere Maßnahmen.
Zum Beispiel das Energiesparen. Wo es irgendwie geht, werde dies auch gemacht, versichert der Bürgermeister.
Zudem haben wir in der Vergangenheit schon die Straßenbeleuchtung, die auch ein sehr großer Energieträger ist, umgestellt auf LED-Beleuchtung, also Energiesparlampen, und werden jetzt bis Ende dieses Jahres 100% aller Gemeinden mit LED-Straßenlaternen ausgestattet haben, was wiederum einen starken Effekt zur CO2-Reduzierung mit sich bringt.
Natürlich voller Energie. Dieser Slogan ist inzwischen Teil des Gemeindelogos von Sprendlingen-Gensingen geworden. Das Logo ziert auch das Elektroauto, das als Dienstwagen auf dem Hof der Gemeindeverwaltung steht. Eines der nächsten Ziele, möglichst den gesamten Altbaubestand in den Ortskernen auf Wärme aus regenerativen Energiequellen umstellen, die vor Ort erzeugt wird. Bürgermeister Manfred Scherer.
Gerade in den Gemeinden Sprendlingen und Gensingen gibt es Städtebaufördermittel für Sanierungen, die insbesondere natürlich auch einen energetischen Aspekt haben. Das ist das eine. Und zum anderen wollen wir über sogenannte Quartierskonzepte auch nochmal mit allen Hauseigentümern in persönlichen Kontakt kommen, um hier individuelle Lösungen zu suchen, bis hin auch zu der Frage, ob wir nicht eine Nahwärmeversorgung über nicht fossile Brennstoffe dann, was die Heizenergie angeht, sicherstellen können.
Es gibt also auch in der klimapolitisch sensiblen Gemeinde Sprendlingen-Gensingen noch viel zu tun, um das fossile Zeitalter hinter sich zu lassen.
Letzter Teil unserer Reihe über Kommunen und den Klimawandel mit der ambitionierten Gemeinde Sprendlingen-Gensingen. Und letzte Sendestation, der Frankfurter Börsensaal, Claudia Werle. Eine turbulente Woche hat die Börse hinter sich. Was waren denn die Themen, die die Finanzmärkte so gedrückt haben?
Im Prinzip sind es die gleichen Themen, die seit Wochen die Märkte in Atem halten. Das sind die Zollstreitigkeiten, da ist das Hin und Her in Sachen Brexit, neuerdings die Unruhen in Hongkong und die Krise in Argentinien. Ich könnte diese Liste noch lange fortsetzen. Das alles geschieht halt nicht nur auf der politischen Bühne, sondern trifft in die reale Wirtschaft hinein. Die Sorge ist einfach groß, dass wir in eine Rezession abgleiten könnten und andere wichtige Industriestaaten gleich mit. Deswegen wird eigentlich auf jedes kleinste Signal geschaut, dass eine Lösung dieser vielfältigen Probleme bringen könnte. Heute sind es Meldungen, dass die USA an einer baldigen Beilegung des Zollkonflikts mit den Chinesen interessiert seien. Der DAX kann sich von seinem Tagestief erholen. Er steht jetzt mehr als 1% im Plus bei 11.557 Punkten.
Und zu den DAX-Werten, da fällt die Deutsche Bank auf, aber aus Aktionärssicht nicht positiv.
Ja, man vergisst halt schnell, dass nicht nur Industriekonzerne es sind, die von den Konjunkturschwankungen betroffen sind, sondern auch Banken. Wenn es einfach wirtschaftlich nicht mehr so rund läuft, dann springen in der Regel Notenbanken ein, senken die Zinsen. Das bedeutet, dass es für Banken schwieriger wird, lukrative Geschäfte zu machen. Aktien der Deutschen Bank sind zwischenzeitlich auf ein neues Rekordtief gefallen, kosten nur noch 5,78 Euro. Ein Rekordtief haben in dieser Woche auch die Papiere der Commerzbank gesehen. Mittlerweile sind die Aktien aber wieder im Plus. Händler bringen das in Zusammenhang mit dem Verfallstag hier an der Börse, also einem Tag, an dem Wetten auf Aktien und Indizes fällig werden.
Gut, die Banken, also ein Problemfall im Tagesverlauf. Es sah aber auch nicht gut aus bei ThyssenKrupp.
Die Papiere waren lange im Minus. Der Industriekonzern kommt nicht zur Ruhe. Die niedrigen Stahlpreise, die hohen Schulden, die Krise in der Autobranche, also in einem Bereich, wo Stahl häufig Verwendung findet, dann die anhaltende Konjunkturschwäche. Der Konzern muss sich neu erfinden, braucht Geld, das soll unter anderem von einem Börsengang der Aufzugsparte kommen. Die Papiere haben zuletzt deutlich an Wert verloren. Mittlerweile wird sogar schon davon gesprochen, dass ThyssenKrupp möglicherweise den Platz im DAX räumen muss. Immerhin die Papiere vom Tagestief erholt. Aktuell sehen wir ein Plus von über 1%.
Kurzer Blick noch auf einen Nebenwert. Osram, da gibt es ja das neue Übernahmeangebot aus Österreich. Wie ist das Echo?
Das Echo ist wirklich positiv. Die Papiere 0,6% im Plus.
Euro, Anleihen und Goldpreis zum Schluss.
Der Euro kostet 1,1096 $. Die Umlaufrendite, die ist von minus 0,68 auf minus 0,71% zurückgegangen. Ein neuer Rekordstand. Und die Feinunze Gold 1,508,57 $.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Gleich Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünsche ich.